Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 8. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute darüber, wovor genau sich ein Mensch gruselt, der eine Gruselserie, einen Gruselfilm schaut. Das habe ich mich bei der Schlange von Essex gefragt, einer Miniserie mit Claire Danes und Tom Hiddleston bei Apple TV+. Danach reden wir über Tokyo Vice vom Miami Vice-Erfinder Michael Mann bei Starzplay. Da lautet meine Frage, kann eine Krimi-Handlung stören, wenn man gerade dabei ist, sich in eine Stadt zu verlieben? Und apropos Liebe, wie schafft es das ZDF eigentlich, die erste non-binäre Liebesgeschichte oder Coming-of-Age-Serie im deutschen Fernsehen zu erzählen? Wir reden über Becoming Charlie, das bei ZDF Neo oder in der ZDF Mediathek zu sehen ist. Lieber Jan.
Lieber Erik.
Da wir ja heute mit einer Serie starten, die so ein bisschen dem Gruselgenre zugerechnet werden kann. Was war dein gruseligster Film oder deine gruseligste Serie, die du als Kind gesehen hast? Und vor was hast du dich dann später als Erwachsener am meisten gefürchtet?
Das ist ganz geil.
Scharfe Frage.
Nee, du stellst immer Fragen, von denen ich vorher nicht weiß, die mir mittlerweile aber, glaube ich, überlegen sollte, dass du sie stellen könntest. Das sind aber immer Fragen, die sofort was bei mir triggern.
Das ist jetzt, ich glaube, weil wir so unheimlich eingespielt sind und uns so lange kennen vielleicht.
Oder weil ich jetzt schon in so einem Alter bin, wo das Gedächtnis in die Kindheit stärker wird als das Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Mein Langzeitgedächtnis in der Kindheit ruft auf jeden Fall sofort den Film Frösche oder Frogs wach. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Oder ob du kennst.
Das ja, ist gehört habe ich das, glaube ich, mal. Ist eher was Lustiges?
Nee, gar nicht. Nee, das ist von 70er Jahre Horrorfilm, der spielt irgendwie in den Everglades, glaube ich, wo ein Familienfest stattfindet. Von so einem Südstaaten-Patriarchen mit seiner Familie. Alle hassen sich so ein bisschen und die werden nach und nach von den von der Flora und der Fauna dieser Sumpflandschaft dezimiert. Das heißt, da spielen spielen Schlangen und Spinnen und fiese Reptilien und Killerschildkröten und am Ende natürlich auch Frösche
eine Rolle. Am gruseligsten sind die Frösche oder warum werden die im Titel hervorgehoben?
Keine Ahnung. Es geht glaube ich letztlich um Reptilien, also um Tiere, die in dieser Gegend leben. Und wenn ich ihn heute sehe, wer weiß, ob ich das immer noch gruselig finden würde. Vielleicht ist das einfach nur albern, weil es auch so ein 70er-Jahre-Stoff ist. Manchmal sind die ja so ein bisschen drüber. Aber in meiner Erinnerung damals habe ich davon 20 Nächte schlecht geträumt, als ich den heimlich gesehen habe mit meinen Eltern, indem ich mich hinterm Sofa versteckt habe.
Und hast du auch einen Film, weil ich ja auch nach der Erwachsenen-Grusel-Erfahrung gefragt habe, den du so später als abgezockter Erwachsener so richtig schrecklich fandest, also im Sinne von gruselig?
Nee, ich lasse mich nicht so richtig leicht schocken mittlerweile von Gruselformaten. Es gibt ja diese Spuken Hill House.
Ja, die hast du schon öfter erwähnt. Bist du ein Fan, ne?
Da bin ich Fan. Die ist sehr gruselig, also die hat sehr, sehr stille, sehr gruselige Momente, aber keine, wo ich mich jetzt so intuitiv unterm Esstisch verkriechen möchte. Mhm. Was denn deins?
Ja, natürlich. Ich muss dann auch leider gleich drei Filme nennen, weil in meiner Kindheit gibt's zwei Filme und einer hat auch mit Tieren zu tun. Das ist der Ameisenfilm Phase 4. Kannst du dich daran noch erinnern?
Auf jeden Fall, ja. Das ist aber eher faszinierend, finde ich, weil er so Science-Fiction-artig ist.
Genau, das ist ich habe auch wirklich mal geguckt, weil ich den seit damals nicht mehr gesehen habe. Ich habe ihn, glaube ich, als Kind und Jugendlicher 3-4 Mal gesehen. Aber habe nie was über den Film recherchiert. Er ist von 1974, ist übrigens der einzige Film von Saul Bass. Und Saul Bass ist der Typ, der bei Hitchcock immer diese Vorspende gemacht hat. Das ist ein amerikanisch-britischer Gruselfilm oder Science-Fiction-Film, wo so Forscher so Ameisenphänomene untersuchen. Und die Ameisen tun sich so im Sinne der Schwarmintelligenz gegen die organisieren und mehr will ich nicht erzählen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der immer noch ziemlich gruselig ist, auch wenn der schon lange nicht mehr im Programm aufgetaucht ist.
Ich habe ihn auch seitdem nicht mehr
gesehen. Phase 4 oder Phase 4 heißt der. Und der andere ist auch das ist ein richtiger Klassiker, ist Picknick am Valentinstag von Peter Weir, also Picnic at the Hanging Rock. Das ist, kennst du den? Von 75 mit den Mädchen, also spielt in so einem Landschulheim oder Mädcheninternat 1900. Und es ist eigentlich ein Filmklassiker. Und da passieren so seltsame Dinge, Mädchen verschwinden in der Natur und so. Und den habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal gesehen und der war immer noch genauso stark. Und als Erwachsener habe ich dann, also als ich eigentlich dachte, ich wäre schon so abgezockt und es würde mir wie dir gehen und ich kann mich nicht mehr so richtig gruseln oder würde nur noch so mit fachmännischem Auge auf den Grusel blicken, da habe ich mal bei einer Kino-Preview, wo ich drüber geschrieben habe, von Giorgos Lanthanos, den kennt man von The Favourite oder The Lobster, mal The Killing of a Sacred Deer geguckt mit Nicole Kidman und Colin Farrell. Das ist so ein Buddy-Horror-Film über so eine Familie, ist aber auch ziemlich psychomäßig. Und das ist, also Lanthimos ist ja wirklich ein sehr besonderer Regisseur, der dem Gruselgefühl auch recht nahe steht, ohne jetzt ein Genre-Regisseur zu sein. Aber also den gibt's bei diversen Streamern, den müsst ihr euch mal angucken. The Killing of a Sacred Deer, den fand ich wirklich als Erwachsener noch richtig, richtig verstörend. Also
ja, wobei man natürlich auch du hast jetzt gerade von abgebrüht gesprochen, diese Abgebrühtheit entwickelt sich ja auch in die Richtung, dass man sich nicht mehr davon schocken lässt, dass in Slasher-Movies irgendwelche Leute natürlich immer bergauf ins dritte Stockwerk gejagt werden und dann kommt das Böse immer noch, nachdem es schon 16 Macheten im Kopf hatte, kommt stets wieder auf und macht nochmal Jagd auf das Opfer und so weiter. Das schockt ja tatsächlich aber eigentlich niemanden
wenn
mehr.
Wenn wir von Grusel sprechen, geht es ja immer um diese Erwartungsangst, ne? Oder um Suspense.
Genau, und weil die Erwartungshaltung oder die Erwartungsangst bei solchen Filmen dadurch minimiert wird, dass sie sich so kaskadenförmig auftürmt und es ungefähr 830 verschiedene Kaskadenangstmomente gibt in solchen Filmen, ist es natürlich am Ende nicht mehr so krass. Ja. Ich wundere mich ein bisschen, dass du diese Kurve machst von Schlange auf Essex zum Gruselthema. Weil ja. ich finde das überhaupt nicht gruselig, das Thema. Also ja. Das werde ich gleich schildern, wenn ich es erkläre so.
Lass uns ruhig einsteigen. Also die Schlange von Essex wurde erstmal, ist ja eine Romanverfilmung, du erzählst gleich ein bisschen was drüber, wurde erstmal so ein bisschen als Grusel oder Gothic oder Mystery Stoff verkauft, oder?
Zu Recht, ja. Es ist ein Gothic Stoff, es ist ein Mystery Stoff. Es ist Gothic, weil es auch einfach in dieser Fin de siècle Zeit spielt, also Ende des 19. Jahrhunderts, alles so ein bisschen hochgeschlossene Kostümierung, alles ein bisschen düster. In diesem Essex scheint nie die Sonne, also um mal ganz kurz das Setting zu beschreiben. Mystery, weil es da um eine mysteriöse Zusammenhänge zwischen einer Sage und der Realität geht. Aber gruselig ist es gar nicht. Es geht nämlich darum, dass Claire Danes, bekannt aus Homeland, die CIA-Agentin dort, wird frisch verwitwet, also das sind so die ersten Szenen dieses Filmes. Ihr Mann stirbt, das war wohl ein offenbar sehr, sehr übergriffiger, gewalttätiger Mann.
Ja, also sie ist nicht ganz unfroh, dass er gestorben ist.
Nee, sie ist im Gegenteil, glaube ich, sogar sehr erleichtert. Und daraufhin geht sie mit ihrem kleinen Sohn nach Essex, weil sie sich in so eine Geschichte reingelesen hat, dass es dort eine Schlange geben soll, die dort ihr Unwesen treibt. Und sie ist so ein bisschen so eine Hobby-Paläontologin.
Ja, Hobby-Naturwissenschaftlerin, ne? Das Ganze spielt 1893.
Genau, sowas. Und sie geht dahin und begibt sich so ein bisschen auf die Suche nach dieser Schlange. Also einerseits begibt sie sich auf die Suche nach Erholung von ihrer fürchterlichen Ehe und andererseits möchte sie da halt diese prähistorische Schlange finden. Allerdings jetzt nicht aus so einer Sicht, so einer Nessie von Loch Ness-Sicht heraus, sondern sie glaubt, dass das ein übergebliebener Dinosaurier ist, der dort immer noch lebt.
Trotzdem muss man natürlich sagen, dieser Schlange oder diesem Monster, also es ist, glaube ich, schon so ein bisschen mit der Loch Ness-Geschichte vergleichbar, soll für das ein oder andere Todesopfer da in dieser ländlich-sumpfigen Gegend verantwortlich sein. Es sind Jugendliche oder Kinder verschwunden, zumindest eins, zwei. Und das ist schon das Setting, was diese Geschichte auch erstmal in die Londoner Presse bringt, weswegen dann die Figur von Claire Danes sozusagen da rausfährt nach Essex, um das Ganze zu untersuchen. Also es ist schon so ein bisschen so eine Monster-Story.
Genau, es ist zumindest monstermäßig angedeutet. Man sieht auch am Anfang, wie zwei Kinder in dieser Moorlandschaft, das ist so eine Art Flussdelta, das sich in die Landschaft, in diese wunderschöne, aber auch sehr, sehr trübsinnig dunkle Landschaft hineinsuppt. Ja. Die sind halt an einem dieser komischen Kanäle. Und ein Kind ist im Wasser und kommt wohl irgendwie, kommt wohl offenbar irgendwie ums Leben und man sieht, dass irgendwas durchs Wasser rauscht, aber was das ist, sieht man nicht.
So eine Flutwelle sieht man.
Genau, so eine Flutwelle. Und das ist aber auch natürlich in so einem Stoff, nach dem Roman von Sarah Perry, der ist noch gar nicht so alt, der ist irgendwie von 2016 oder sowas und war auch ein Bestseller, sind das nur die Metaebenen der Geschichten, die da eigentlich erzählt werden? Es geht nicht darum, dass Cora, gespielt von Claire Danes, sich selber suchen möchte und Freiheit finden möchte von ihrer Vergangenheit. findet dabei einen Pastor, der da mit seiner Familie lebt, gespielt von Tom Hiddleston, den viele kennen wahrscheinlich, weil er Loki ist, also so ein Marvel-Kosmos.
Das ist ja interessant, weil können wir ja später nochmal drüber reden, weil wir zwei Hauptfiguren in der Serie haben, die durch andere Serien, Kosmen kann man gerade sagen, eben durch, ich meine, Claire Danes hat über 10 Jahre Homeland gespielt, Tom Hiddleston ist seit mindestens der gleichen Zeit Loki in den Marvel-Filmen oder auch der Serie. Und es ist schon so ein bisschen skurril, die auf einmal jetzt in so einem historischen Kostüm von 1893 zu sehen und in völlig anderen Charakterzusammenhängen, oder?
Funktioniert auch nicht ganz, finde ich. Also das ist ein bisschen so, als wenn man jetzt, wie heißt der hier, den Christoph Maria Herbst oder sowas in einer ernsten Rolle sieht.
Wenn jetzt Till Schweiger auf einmal Luther spielen würde.
Genau,
oder so, ne? Obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen fies, weil die schauspielerische Leistung von den beiden ist eigentlich gut.
Ne? Die ist völlig okay, aber Claire Danes spielt schon auch immer dieses leicht panische, also dieses bipolar überemotionalisierte spielt sich hier auch sehr stark. Ich weiß, ist es einfach ihre Art zu spielen, das kann schon sein. Aber es ist halt tatsächlich, nebenbei ist es noch eine sehr verschlungene Love Story, so über verschiedene Ebenen, weil da spielen auch noch Leute, die aus London mit ihr nach Essex kommen oder ihr hinterherreisende Rolle, die sich dann wieder so kreuz und quer miteinander, durcheinander und ineinander verlieben.
So ein Arzt, der in sie verliebt ist, so ein etwas jüngerer Arzt. Ne?
Genau, und ihre beste Freundin, die so eine feurige Sozialistin ist. Und das sind auch beides so Links in die damalige Zeit hinein, die natürlich, wie das so üblich ist in solchen Serien, nicht einfach nur eine Geschichte aus der Geschichte heraus erzählt, sondern auch sozusagen erklären soll, was diese Geschichte für die Gegenwart bedeutet. Weil der Arzt ist ein Herzchirurg. Das war damals genau die Zeit, in der die Herzchirurgie ihr Fahrt aufgenommen hat, in Frankfurt übrigens, die erste.
Ja, ich habe geguckt, ich fand es so absurd, dass dieser junge Arzt 1893 sagt, er möchte die erste Operation am offenen Herzen ausführen. Und ich hab gedacht, nee, das kommt mir zu früh vor. Und ich habe dann wirklich mal bei das gegoogelt. Und tatsächlich ist in dieser Zeit allerdings in Deutschland, nicht in England, sind die ersten Operationen am offenen Herzen durchgeführt worden.
Genau, 3 Jahre später habe ich dann auch gegoogelt. Und gleichzeitig war das aber auch so dass ihre beste Freundin Sozialistin ist. Das war genau die Zeit, in der in Europa die sozialistischen Parteien angefangen haben, Einfluss zu gewinnen. Und das Ganze spielt auch wieder symbolisiert von dieser Sozialistin in so einer Zeit, wo es so die ersten Ermüdungserscheinungen des ewigen Wachstums der Industrialisierung gibt. Also so eine Rückwärtsbewegung zurück zur Natur. Die Menschen merken langsam, dass die Erde mehr ausgebeutet wird, als ihr Produktives abgerungen wird und so weiter.
Also sag mir aber nicht, dass die Grünen auch 1893 entstanden sind.
Natürlich sind die damals auch mit entstanden, weil mit der Sozialistin, das ist ja eine Spätgeburt der sozialistischen Bewegung jener Jahre so. Also irgendwie ist das jetzt gar nicht so weit hergeholt, aber trotzdem bleibt es eine Geschichte, die extrem mit Mystery-Elementen spielt. Diese Landschaft, hatte ich ja eben schon gesagt, ist in einem permanenten Dauernebel getaucht. Es scheint praktisch nie die Sonne. Es ist eigentlich auch immer entweder Dämmerung, also entweder Morgen- oder Abenddämmerung. Und deswegen ist die eine Hauptdarstellerin ist die Natur von Essex. Die andere Hauptdarstellerin die anderen Hauptdarsteller und der Darstellerin sind aus meiner Sicht die Menschen, die vor Ort leben. Das ist so ein Fischerdorf, das es glaube ich nicht gibt, also so ein Fantasiefischerdorf in der Nähe von Colchester. Und ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass Figuren aus einer Zeit, die so lange her ist, in diesem Fall 130 Jahre, so unfassbar glaubwürdig dargestellt wurden. Mhm. In ihrer Art, wie sie kostümiert sind, in ihrer Art, wie sie sich bewegen, miteinander interagieren, in der Art, wie sie sprechen. Die wirken wirklich so, als wenn es damals schon eine Kamera gegeben hätte, die da aufgestellt wurde. Also gerade was die Kostüme betrifft. Ich muss immer wieder diesen Verweis aufs deutsche Kostümfernsehen bringen. Es ist ein bisschen ermüdend, aber es ist so. Die sehen so aus, wie die damals aussahen. Da ist nichts kostümiert dran. Da ist keine einzige Rüsche zu viel und da ist kein einziger Schmutzfleck zu wenig. Und das fand ich wirklich faszinierend an der Serie. Ja,
wenn man solche Stoffe sieht, die einem das Gefühl vermitteln, man ist in dieser Zeit, das ist wirklich ganz selten. Ich weiß noch, dass ich damals Master and Commander, dieser Seefahrfilm,
da ging es mir so. Gelobt, ja, ist ein Lieblingsfilm.
Ne? Das ist ein Film, wo sie, glaube ich, jahrelang die richtigen Gesichter gecastet haben und so. Und du hast schon recht, das ist in dieser Serie auf etwas kleinerem Niveau auch sehr, sehr gelungen. Aber wir haben es ja jetzt schon ein bisschen aufgezählt. Das ist eigentlich so, weil wir mit dem Gruselding eingestiegen sind, das ist eigentlich so ein bunter Themenköcher, der in diesem Roman und eben auch in dieser Serie, ich habe auch den Roman nicht gelesen, aber es soll relativ, wie sagt man, authentisch oder am Roman angelegt verfilmt worden sein. Wir finden da sehr viele Themen. Also es geht um die rasant voranschreitende Wissenschaft versus Religion und Alltag. alte Mythen, ne? Das ist so dieser Hauptkonflikt. Alten Mythen werden praktisch durch diese Dorfbewohner, durch den Pfarrer dargestellt. Es geht um die ersten Frauen, die selbstbestimmt leben wollten und sich von gesellschaftlichen Zwängen befreien. Und es geht um Stadt-Land-Gefälle. Es geht um, wie gesagt, haben wir schon gesagt, Anfänge der Herzchirurgie und sogar die ersten Erkenntnisse von Sigmund Freud zur Hypnose, weil Hypnose kommt in der Serie auch vor. Und ich habe auch gleich wieder gegoogelt, dachte, nee, Moment mal, Freud, der hat ein bisschen später angeguckt. Aber nein, auch der Freud hat in dieser Zeit schon seine ersten Sachen in dieser Richtung gemacht. Also es ist, es werden sehr viele Themen in dieser Miniserie verhandelt.
Und ja, aber nicht überfrachtet, finde ich. Finde ich gar nicht. So, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade sagen
wolltest. Überfrachtet ist die Serie nicht, das stimmt. Ich fand sie nicht überfrachtet. Im Gegenteil, sie erzählt relativ langsam, finde ich sogar.
Ja, das stimmt. Fand ich auch. Also eben auch gerade, weil dieser Mystery Factor, man wartet ständig darauf, dass eine Schlange auftaucht und irgendwas Wildes macht. Das tut sie auch, aber nur in den Träumen von der Cora, also Claire Danes. Und hat dann aber natürlich auch wieder dadurch einen Link in die damalige Psychoanalyse, wie sie langsam begonnen hat, also in der Traumdeutung und so weiter. Also das ist halt, ob es die Schlange gibt oder nicht, das wird jetzt natürlich hier nicht verraten.
Ja.
Aber es ist, aus meiner Sicht ist es wieder, es läuft ja auf Apple Plus, so eine sechsteilige Serie, glaube ich, so ungefähr 50.
Ja, sind schon so Stundenstücke, ne? Also ist auch am Freitag, 13. Mai, also heute vor einer Woche unseres Aufnahmedatums, mit einer Doppelfolge gestartet. Und wie üblich bei Apple gibt es dann jeden Freitag eine neue Folge. Also müsst ihr noch ein bisschen gucken, bis es abgeschlossen ist. Oder wenn ihr den Podcast später hört, vielleicht habt ihr dann schon alles zusammen.
Wer weiß, ja. Das ist auf jeden Fall, also es ist nach wie vor dieses erstaunliche Apple-Niveau, das auch diese Serie hält. Die ist halt manchmal ein bisschen manieriert, weil die sich sehr in ihrer Düsternis suhlt. Diese Serie. Und das ist manchmal, geht das ein bisschen auf die Nerven, und du hast ja auch gesagt, dadurch ist es sehr langsam. Dadurch ist es keine Serie, die einen so reinsaugt, wie die Serie, von der wir gleich als nächstes sprechen, also mich zumindest persönlich.
Aha.
Sondern es ist eine, die, man muss so ein bisschen dranbleiben, man kann sich ein bisschen zurücklehnen, man sollte dabei jetzt auch keine Chips fressen oder sowas, sondern das muss man wirklich ein bisschen auf sich wirken lassen. Und vielleicht eher vorher, wenn man jetzt im Winter guckt, einen heißen Grog trinken oder sowas und sich so ein bisschen runtersedieren. Dann kann man die wirklich richtig gut sehen. Also es ist nichts zum Wegsaugen.
Ist ja auch die Kritiken, die ich gelesen habe, die waren schon wohlwollend. Also bei Rotten Tomatoes, dieser Metakritikbörse, war 82% positiv. Das ist ein ziemlich guter, kein herausragender Wert. Man muss aber auch sagen, diese Sarah Perry, die den Roman geschrieben hat, das war damals vor 10 Jahren oder so, eine Newcomerin, der Verlag hat 5000 Exemplare erwartet und es wurden 200.000 Hardcover-Exemplare verkauft. Also es war ein riesen Hit. Es hat auch so ein British Book Award gewonnen. Das ist so ein Preis, der durchaus renommiert ist. Genau, 2017 hat der Roman den British Book Award gewonnen. Ist also eine recht schnelle Umsetzung in Filmstoff. Und ja, man kann praktisch sagen, dass das ein großer Überraschungshit ist und der dann irgendwie wohl verfilmt werden musste. Und die Regisseurin des Ganzen ist eigentlich auch jemand, den man bei der ganzen Geschichte noch erwähnen sollte. Das ist nämlich Cleo Bernard. Das ist eine ganz angesagte englische Arthouse-Filmemacherin und die steht eigentlich für was ganz anderes, nämlich die hat so Filme wie The Arbor oder The Selfish Giant gefilmt. Die wird so ein bisschen als der neue Ken Loach, also so eine naturalistische Erzählweise von Sozialdramen aus England, also so sozusagen dem Volk aufs Maul oder ins Gesicht geschaut. Also eigentlich steht die für ein ganz anderes Kino, wird sie gefeiert als hier. Ne? Mhm. Deswegen, wie fandst du die Inszenierung?
Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich fand sie ästhetisch extrem ansprechend.
Aber sie ist nicht, es ist jetzt nicht so ein Überwältigungs-TV, ne?
Nö, aber doch, also ja, aber nein. Also es ist überwältigend dadurch, dass diese Ästhetik durch die ganze Serie hindurch trägt. Also es bleibt eine sehr stringente Ästhetik. Und was ich ja schon gesagt habe, die ist extrem dunkel und extrem freudlos auch. Und es gibt zwar immer wieder so lichte Momente, aber die sind wirklich sehr selten gestreut und dann eher durch soziale Interaktionen, weil es gibt auch nette Kommunikation da. Es gibt auch zum Beispiel so ein Fischer, so ein ganz ganz alter, verkasteter Fischer, der ganz aufgeweckt und modern denkt und der immer sagt, so, ach, Schlange, so ein Quatsch und so weiter. Also das, wo man denkt, so, das müsste jetzt einer sein, der sagt, no, das kommt aus der Tiefe unserer Seele und so.
Das ist aber eher so eine moderne Figur.
Und das ist eine ganz moderne Figur und solche Figuren machen unheimlichen Spaß dabei. Also der mit so einem riesen Backenbart, so, das macht großen Spaß, den dabei zuzusehen, wie er so zwischen den Städterinnen und dieser Landbevölkerung so vermittelt quasi. Und das sind immer schon lichte Momente, aber Licht aus in einer physischen Art und Weise ist da sehr selten. Und das ist aber schon auch überwältigend. Es ist
eher
grau,
weil du gesagt hast, dunkel, da dunkel ist ja manchmal auch sehr satt so, ne, von den Farben her. Es ist eher so ein grau, gräulich.
Genau, ja.
Ja, durchaus sehr englisches
immer durch Feeling. Nebel durch. Es ist immer diesig da und so. Das hat schon was Überwältigendes, aber das hat aber nicht überwältigend durch krasse Kontraste oder durch Knalleffekte oder Effekthascherei. Schon manchmal Effekthascherei, aber nicht als Wesensmerkmal dieser Serie. Also ich finde die wirklich, ich habe die gerne geguckt und es ist eine der wenigen Serien, von denen ich mir auch sage, dass ich sie zu Ende gucken möchte.
Also mich hat sie so am Anfang sehr interessiert und ich muss sagen, mich hat diese Geschichte, dass sie sich nicht ganz klar für eine Linie entscheiden kann. Es kommt ja dann auch noch so ein Liebesdrama ins Spiel und das war mir dann endgültig zu viel. Also die Serie ist schon gut, die hat Qualität, aber ich hatte so ein bisschen Probleme damit, dass ich den Eindruck hatte, die kann sich nicht für irgendwas entscheiden, was sie eigentlich erzählen will. Also ich hatte so ein bisschen Schwächen im Buch, aber ich sehe durchaus auch die Qualitäten, dieses Authentische, dieses Abtauchen in diese viktorianische Zeit, die durchaus Spaß macht, sich da rein zu versetzen. Wie fandest du Tom Hiddleston, den man ja eigentlich nur als Loki kennt, oder ich zumindest?
Auch eine moderne Figur darin. Also das war so, der hat auch so eine Frise, die niemand im deutschen Fernsehen jemandem geben würde. Die passt irgendwie nirgendwo in gar keine Zeit rein. Und
der hat ja
so
Loki aber auch, ne? Eine Nicht-Frisur.
Ja, das ist offenbar sein Style.
Fukuhila könnte man ganz fies sogar sagen, ne?
Ja, stehe ich ja drauf. weiß ich nicht. Der ist mir jetzt nicht weder positiv noch negativ aufgefallen. Eine interessante Figur. So,
also er spielt ja den Pfarrer. Er spielt ja den Vikar, aber er spielt trotzdem nicht sozusagen, das ist ja auch was Positives, er spielt nicht den Gegenpol zu dem wissenschaftlichen Denken.
Nee,
er ist durchaus ja auch ein moderner Mann mit einer Familie, der auch sehr offen ist diesen Ideen gegenüber.
Ja. Ja, Welteintauchen, eigentlich ein guter Übergang zu dem, was immer wirklich ein Eintauchen ist, zur nächsten Serie, die du jetzt vorstellen würdest, wenn du nicht noch was zu sagen hast.
Nee, wir können.
Was haben die Abi-Leistungskurse gehabt?
Was?
Achso, ich dachte, du sagst jetzt noch mal was über Produzenten und schüttelst so ein bisschen.
Ach so, nee, ich habe den Abi, den Leistungskurs Film und Fernsehen jetzt irgendwie mal stecken lassen.
Okay.
Nee, wir reden über Tokyo Vice, und das läuft hier, das ist eigentlich eine HBO-Serie, habe ich gelesen, aber die kommt hier erstaunlicherweise bei Starzplay. Starzplay ist eigentlich auch ein eigener Streamingdienst, der aber in Deutschland als Zusatzkanal über Amazon zubuchbar ist, wie man so schön sagt, für 1,99, für schlanke 1,99 im Monat. Man kann aber auch so einen Probemonat abonnieren und es gibt ganz, ganz viele, also mindestens 3, 4 herausragende Serien aus den letzten 2, 3 Jahren, die man in Deutschland nur bei Starzplay kriegen kann. Deswegen ist das durchaus mal eine Aktion, sich vielleicht mal für einen Monat das kostenlos zu holen. Ja, da läuft Tokyo Vice, eine ziemlich fette Serie für Starzplay. Die ersten beiden Folgen sind am Sonntag, 15. Mai, gelaufen und danach kommt jede Woche eine neue Folge. Insgesamt sind es 8 Episoden, so in der Länge 54 bis 63 Minuten. Worum geht's in Tokyo Vice? Tokyo Vice, das basiert auf einem Sachbuch von einem amerikanischen Journalisten, der heißt Jake Adelstein. Und der wird in der Serie von Ansel Elgort gespielt. Das ist dieser junge Typ mit diesem etwas merkwürdigen Gesicht, was mich immer an Erling Haaland erinnert. Der hat die Hauptrolle gespielt in West Side Story oder in Baby Driver. Habe ich beides nicht gesehen und deswegen war das meine erste Begegnung mit Ansel Elgort, so einem angesagten N20er amerikanischen Schauspieler. Und der spielt eben diesen Edelstein und der hat eine ganz verrückte Biografie. Der kommt so aus einer relativ wohlhabenden jüdischen amerikanischen Familie in Missouri und der ist mit 19 nach Japan an so eine Privatuni gegangen, um dort japanische Literatur zu studieren. Und der hat so einen unfassbaren Ehrgeiz entwickelt, also sozusagen genauso gut Japanisch oder noch besser Japanisch zu sprechen und zu lesen als der Durchschnittsjapaner. Und deswegen hat er dann diese Idee gehabt, sich als erster Nicht-Japaner bei der größten Tokioter Zeitung, bei der Journalistenschule oder bei der als Journalist zu bewerben. Und er hat diesen Test, ich glaube, die erste Episode heißt auch The Test, die steht da im Mittelpunkt. Er hat die wirklich bestanden und fängt dann als Jungreporter in den späten 90er Jahren bei dieser Zeitung an und taucht, und das ist dann eigentlich die andere Seite dieser Serie, taucht dann, fängt als Polizeireporter an und fängt und beschäftigt sich mit der organisierten Kriminalität in Tokio.
Weil alle Reporter in Japan, insbesondere bei dieser Zeitung, fangen als Polizeireporterin an, so habe ich das verstanden.
Genau. Und er macht den Job, er begreift den Job aber ganz anders, als es ihnen beigebracht wird. Das beigebracht wird ihnen nämlich so, dass man einfach das abschreibt, was einem die Polizei mitteilt, und dass man da keine eigenen Nachforschungen oder auch Ideen reinbringen soll in so einen Artikel. Und er widersetzt sich dem Ganzen aber. Und ja, wir begleiten diesen jungen Mann, diese Figur eben auf so einer Reise durch diese Tokioter Welt oder auch Unterwelt oder Halbwelt. Und kannst du auch später sagen, aber ich sag's auch jetzt gleich, das ist für mich die Serie mit der besten ersten Folge dieses Jahr. Es hat mich so reingezogen. Und bevor ich jetzt weiter monologisiere, lass ich dich jetzt mal sagen, wie fandst du es denn?
Also mich hat nicht nur die erste Folge richtig reingezogen, sondern an die zweite rangesaugt, die ich auch gleich wieder reingesaugt habe. Also es ist wirklich eine unglaublich fesselnde Serie.
Ja.
Die aber, was mich ein bisschen überrascht hat, dass sie mich so gefesselt hat, weil das Thema finde ich richtig scheiße. Weil das spielt in diesem Umfeld der organisierten japanischen Kriminalität. Also die Yakuza spielen eine große Rolle, die meisten Leute werden es kennen.
Ja.
Das ist so eine Art japanische Mafia, die alle so ganz körpertätowiert sind. Früher gab es mal die Legende, dass denen als Erkennungsmerkmal die Kuppe des linken kleinen Fingers gekappt wird. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber da gibt es so viele Mythen drüber. Und die gelten als extrem brutal, als extrem effizient und auch vor allem als extrem gewinnbringend. Also das ist tatsächlich ein zweiter Staat im Staate Japans, und er fängt an, sich in diese Szene reinzuarbeiten, aus journalistischem Interesse, muss da aber merken, was du ja schon angedeutet hast, dass Journalismus in Japan nicht so funktioniert, dass Journalisten und Journalistinnen irgendwas recherchieren und herausbringen, sondern dass sie öffentliche Verlautbarungen wieder coinen. Und das geht bis so weit, dass er relativ am Anfang dieser Serie wird er zu so einem Tatort gerufen, wo jemand mit 60 Stichen ermordet wurde und ein Samurai-Schwert im Brustkorb stecken hat. Und er schreibt in seinem Artikel darüber, dass es Mord war, und dann kommt sein Chefredakteur ich weiß nicht, ob es der Chefredakteur ist oder seine Ressortleiterin und sagt so, du darfst nicht Mord schreiben, weil die Polizei hat nicht Mord geschrieben. Und also, ja, ist der 60 Mal in das Messer reingelaufen, das ist scheißegal, solange die Polizei nicht sagt, dass es Mord ist, ist es kein Mord. Und ausgerechnet in dieser Atmosphäre soll er halt anfangen, in dieser Männergesellschaft Yakuza zu recherchieren und daraus journalistisch was zu machen. Triggert mich erstmal null, solche Männer-Mafia-Geschichten.
Also darauf habe ich ja schon in meiner Anmoderation heute hingewiesen. Also wir haben ja auf der einen Seite, ist es eine Crime, also ist es eine Krimiserie. Auf der anderen Seite ist es ja so eine, ja, ich möchte jetzt nicht schon wieder sagen Coming of Age, aber es ist so eine Entwicklungsgeschichte von so einem jungen Mann, so eine Fish-out-of-Water-Geschichte, der praktisch in einer ganz fremden Kultur lebt und arbeitet, und wir lernen die praktisch durch seine Augen kennen. Sind das für dich auch so zwei Serien in einer, oder geht das eine gute Verbindung ein?
Das geht eine super Verbindung ein, finde ich. Also er ist als Typ, der da so wirklich mit großen Augen durch diese extrem rassistische, extrem patriarchalische und extrem devote Gesellschaft läuft. Das spielt Ende der 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile was getan hat, aber es ist wirklich so, als Nicht-Japaner bist du in diesem Land nichts wert. Und als Frau bist du noch viel weniger wert, im Grunde genommen, bis auf einige Ausnahmen. Es gibt deswegen auch nicht besonders viele starke Frauenfiguren. Und die paar Frauenfiguren, die es gibt, sind in der Regel Hostessen in einem Club, in dem sich die Leute...
Das ist die Hauptdarstellerin, ist eine Amerikanerin, die als Hostess in so einem, ja, Vergnügungsclub arbeitet.
Genau, extrem elitär, wo halt auch die Yakuza immer sind. Dann, es gibt noch eine andere, etwas prominentere Frau, das ist die Ressortleiterin von ihm in der Zeitung, die auch ein bisschen immer auf seiner Seite steht, gleichzeitig aber auch sehr streng zu ihm, weil das hierarchische System in Japan halt so extrem ausdifferenziert ist, Die ist aber auch wiederum Weisungsempfängerin von sehr viel höher stehenden Männern. Also das heißt, es ist ein richtiger, ein amtlicher Männerstoff, aber der ist in einer Ästhetik erzählt und in einer spannungsgeladenen Dichte konstruiert, dass man, wie du schon sagst, so man wird von der ersten Sekunde an kann man kaum davon lassen und schafft es damit so eine Verbindung aus Lost in Translation, ja, mit Bill Murray ein bisschen.
Ja. Also das ist die Drama-Version von Lost in Translation, kann man fast schon sagen.
Genau, ne? So, der läuft da ja auch durch und denkt sich so, wie kann das sein? Wie sind die Leute hier drauf? Das war ja auch, ich meine, das ist so aus den späten Nullern, glaube ich, Lost in Translation, ist gar nicht so wahnsinnig lange danach und hat aber dann nebenbei auch sowas von Blade Runner, weil diese Atmosphäre da auch sehr dystopisch ist, aber und daran merkt man, dass es von Michael Mann mit produziert wurde und der hat, glaube ich, auch die erste...
Er hat die erste Folge, also Michael Mann, der große alte Mann, ich glaube, er ist mittlerweile 80 oder geht auf die 80 zu, Regisseur von Heat, dem vielleicht besten Actionfilm aller Zeiten, Insider, Collateral und der in den 80er Jahren eben auch Miami Vice, den Look von Miami Vice, von dieser ikonografischen Serie der 80er geprägt hat.
Genau, ja. Extrem, extrem aseptisch, extrem anämisch auch, ja. Also es ist wirklich, wirklich auch es ist keine lichtlose Serie, aber das liegt daran, dass in Japan in der Ende der 90er Jahre wirklich an jedem Ort der Stadt in Tokio waren pro Quadratmeter mindestens 60 Glühbirnen. Ja. Das heißt, diese Stadt ist wirklich permanent auch in der Nacht taghell erleuchtet.
Und daher kommt wahrscheinlich auch deine Blade Runner-Assoziation. Du hast praktisch diese Hochhauswelten und diese Neonbeleuchtung dazu.
Ne? Extrem kühl, aber es ist trotzdem, also der Production Value ist unglaublich hoch.
Ja,
es
sieht dabei super aus, die Serie.
Sieht super aus.
Und sie hat, ich habe gelesen, dass die Serie ist, die ausländische Serie, die so lang wie noch keine andere in Japan gedreht hat. Die haben fast ein Jahr lang in Tokio an dieser Serie gedreht und haben da Locations aufgetan, die man auch selbst in japanischen Stoffen wohl noch nie gesehen hat. Also die haben unfassbar gutes Auge gehabt, unfassbar viel Geld ausgegeben. Und es ist wirklich eine super, super bildersatte Serie, die aber eben einen trotzdem auch reinsaugt.
Ja, die auch einen reinsaugt, weil die Hauptfigur, dieser Jake, der übrigens, das habe ich jetzt auch in mehreren Geschichten gelesen, das soll zwar schon biografisch sein und auch dokumentarisch hinterlegt, aber er soll ein bisschen arg dick aufgetragen haben, was so seine Erfolgsgeschichte in Japan betrifft. Da gibt es einige Stimmen, die jetzt gesagt haben, da nimmt sich der Film und auch das Buch von dem Jake nimmt sich einige literarische Freiheiten.
Ich wollte gerade sagen, der Jake Adelstein, der ist übrigens, der ist jetzt auch noch nicht steinalt, der ist Jahrgang 1969, der ist dann irgendwann wieder als Journalist in die USA zurückgegangen, Buchautor, Journalist, und der wird gerade jetzt, wo diese Serie produziert wurde von HBO Max, auch so ein bisschen kritisiert. Es gibt zum Beispiel einen ganz guten Artikel, könnt ihr im Netz finden, vom Hollywood Reporter, wo es so ein bisschen aufgedröselt wird, wo er wohl überall ja zu dick aufgetragen hat, was da alles nicht belegt ist. Also erstmal in seiner eigenen Biografie, auf der ja die Serie beruht. Wobei man jetzt sagen könnte auch, ist ja egal, uns wird hier eine spannende Geschichte erzählt, ob die Buchvorlage, ob da jetzt ein bisschen getrickst wurde, ob da ein Journalist auch ein bisschen was dazu erfunden hat, muss uns jetzt eigentlich nicht unbedingt interessieren, wenn wir die Serie bewerten.
Nee, finde ich auch nicht. Also es ist halt, ich habe das daran auch nicht festgemacht. Das bleibt ja eine fiktionale Serie. Ja. Und das ist aber durch diese Figur des Jake, wie heißt der nochmal, der Schauspieler?
Da muss ich auch immer wieder nachgucken, weil ja beide Namen so völlig absurd sind, dass man sie...
Musst du jetzt auch nicht stressen.
Das ist Ansel Elgort. Ich kenne weder jemanden, der Ansel heißt, noch kenne ich einen anderen Herrn Elgort.
Ja, der ist auf jeden Fall, der hat sowas sehr, sehr Ungeschliffenes, was er spielt. Also der spielt das wirklich, er spielt das so ein bisschen mit großen Augen, aber jetzt auch nicht naiv oder sowas. Der hat klare Vorstellungen, der will bei dieser Zeitung arbeiten und als er dann es geschafft hat, will er richtigen Journalismus machen und als er das merkt, wie schwer das ist, hat er sich erst recht in dieses Yakuza-Thema reingearbeitet, über das schon mal gar niemand redet in Japan. Das ist tatsächlich ein absolutes Tabuthema und er fängt an, damit Hilfe eines dieser vielen korrupten Cops, alle Cops korrupt in Japan, wissen wir jetzt, und an ein, zwei von denen kommt er so ein bisschen ran und schafft es mit denen zusammen so einzutauchen in diese Szene. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber der spielt das, Der spielt das mit so einer ganz, mit so einer virtuosen Blauäugigkeit. Also so einer abgebrühten Blauäugigkeit. Und das ist sehr schön, dem in dieser komplett durchgetakteten Welt Tokios zu sehen, wo alles vorherbestimmt ist und alles hat eine Struktur. Jeder Satz, den die Leute sagen, jedes Kopfnicken, folgt einer festgelegten Struktur. Wenn du dich dagegen, wenn du die brichst, diese Struktur, dann fällst du raus aus dem Raster und womöglich auch raus aus der Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, da jemand, der da so mit seinem Fahrrad, das ist der einzige Fahrradfahrer in Tokio.
Er hat so eine Wurstigkeit, ne? Genau. Der eigentlich komplett konträr geht gegen das, wie sich die anderen Leute da verhalten. Und ich finde es total interessant, weil als wir jetzt über Ansel Elgort gesprochen haben, ist mir eingefallen, ich habe einen Podcast, eigentlich einen sehr, sehr guten deutschen Serienpodcast gehört, wo sie diese Serie auch schon vor einer Woche besprochen haben, die auch die Serie sehr, sehr gut fanden, aber den großen Schwachpunkt Ansel Elgort ausgemacht haben als Hauptdarsteller. Und da habe ich schon gedacht, weil damals hatte ich es noch nicht gesehen, als ich dann geguckt habe und dachte so, nein, der Typ ist super in der Rolle. Also, weil der hat so dieses, wie ein junger Mann Anfang Mitte 20 eben auch mal ist und vielleicht auch ein Amerikaner, der geht da mit so einer gewissen Wurstigkeit, so einer gewissen Slackerhaftigkeit, trotz seines Ehrgeizes da irgendwie Reporter zu werden durch die Serie. Und ich nehme das dem komplett ab und ich bin komplett bei dem. Und nur weil der keine ganz tiefgreifenden Konflikte hat, sein Charakter, die ihn da zerreißen, das finde ich gerade mal angenehm, dass da so ein ganz normaler junger Typ einfach diese Welt entdeckt und wir dem dabei folgen. Also ich konnte mich da voll drauf einlassen.
Ja, ich auch. Ich glaube auch, die haben den einfach, die Kritik, die haben es einfach nicht gecheckt. Also die haben diese Figur und ihre Rolle in dieser Szenerie nicht gecheckt. Ja. Weil das ist genau der Kontrast, den er aus meiner Perspektive spielen soll. Deswegen lacht er auch ganz oft so unsicher. Ja. Und diese Unsicherheit ist schwer zu spielen. Also unsicheres Lachen ist echt schwer zu spielen. Und das spielt er, glaube ich, aus dem Bauch raus. Also er versetzt sich in die Rolle an dieses Jake hinein und überlegt sich, wie muss der drauf gewesen sein in dieser völlig fremden Welt. Und genauso, glaube ich, ist jemand drauf, der so ehrgeizig ist wie er, aber auch seine Grenzen ständig vor den Latz geknallt bekommt. Und deswegen finde ich das tatsächlich, ich finde es gut. Ich finde die Besetzung gut. Ich finde die Frauen nach wie vor einfach ein bisschen zu dünn. Also nicht körperlich dünn, sondern von der Bedeutung für die Geschichte. Aber das ist natürlich in so einer Macho-Gesellschaft wie Japan auch einfach so. Deswegen nehme ich das so hin und würde dieser Serie, was ich niemals gedacht hätte, als du gesagt hast, du möchtest sie machen, gebe ich hier 5 von 5 Sternen, weil das wirklich, ja, weil die wirklich toll ist.
Also wir fanden, wir müssen sagen, dass wir tatsächlich von den 8 Folgen, also ich habe erst 2 gesehen.
Ich habe 3 gesehen.
Du hast 3 gesehen. Ja. Okay, bei mir hat es mit dem Screener nicht geklappt bei der 3. Folge. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der Spannungsbogen trägt über die 8 Folgen. Darüber können wir momentan noch nichts sagen. Aber die Welt, in die man da reingesaugt wird, ist schon super, super faszinierend. Ich war mir nicht ganz sicher, ob mich die Crime-Story genauso triggert, aber sozusagen dieses reingesaugt werden in dieses Tokio durch die Augen von diesem jungen Reporter, amerikanischen Reporter, das war für mich eigentlich schon Benefit genug, weswegen ich Bock habe, die Serie zu gucken.
Ja, ne? Also kann auch echt nur, also ich habe jetzt kein Starzplay-Abo, aber wenn das 1,99 Euro kostet,
dann du hast ja deinen Probemonat noch nicht gehabt. Ich hatte den schon und zahle gerade 1,99 für Starzplay, weil da sind ja schon noch so ein paar Serien, wie hieß die, It's a Sin, ne? Diese über die Schwulen, diese Schwulen-Serien in den 80ern, großartig, eine der besten Serien des letzten oder vorletzten Jahres gibt's bei Starzplay und noch ein paar andere Sachen, die es wirklich nur da gibt.
Wäre jetzt ein super Übergang von so einer queeren Serie auf
Take
den nächsten
it,
Punkt.
Jan, mach Take den it. Übergang.
Ja, ich muss aber trotzdem noch, jetzt bin ich mal derjenige, der noch ein
Einwand.
Es wird ich habe jetzt tatsächlich nur die Originalversion ohne Untertitel und alles geguckt, das ist in diesem Vorführraum von Starzplay so.
Stimmt, das ist noch ein gutes Thema.
Und da ist es so, dass die, es ist halb und halb, es wird halb japanisch.
Nee, es ist oder? Nicht halb, es ist 70% oder 80% japanisch.
Genau, viel japanisch. Ja. Viel. Und dann aber auch, also auch die Japaner sprechen oftmals Englisch mit den mit den paar Amerikanern und Amerikanerinnen, die es da gibt.
Mit starkem Akzent.
Mit starkem Akzent sowas, aber es ist tatsächlich wohl im Original wird irrsinnig viel untertitelt. Ich habe einen Trailer gesehen auf Deutsch, wo alles in geschliffenem hannoveranerischem Deutsch ist. Und das nimmt dieser Geschichte...
Das ist eine Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe, weil die ganze Geschichte spielt so stark über der Sprachebene und er ja auch so ein verbissener Sprachlerner ist, so, dass das Ding komplett zu übersetzen, das ist Verrat an dieser Serie. Und ich hoffe, dass Michael Mann seine fiesesten Miami-Gangster hinschickt und alle abknallt, die dafür verantwortlich
sind. Es ist aber, wenn wir schon bei Synchronisation oder Untertitelung sind, es ist durchaus auch ein Problem, die Serie auf Englisch, also im englischen, englisch-japanischen Originalton zu gucken, weil du hast da, wie gesagt, 70-80% Japanisch, immer in fetten Lettern unten das Japanisch übersetzt. Mhm. Und wenn du dann auch noch in der englischen Version sozusagen englische Untertitel einstellst, oder meinetwegen auch deutsche, hast du diese Schriften dann praktisch dann noch da drüber.
Oh, und viel
das,
Text.
Das beißt sich gegenseitig. Vielleicht muss man die Untertitel dann irgendwie nach oben rücken, dann hast du überall nur noch Buchstaben auf dem Bildschirm, ist auch nicht die beste Lösung. Also es ist schon so viel, viel Buchstabensalat, wenn man dieses einstellt.
Fall.
Aber die Serie an sich lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn sie in der Rezeption vielleicht ein bisschen, muss man sich überlegen, wie man es macht. Ne?
Genau, damit kommen wir zu einer helleren Serie aus dem Kosmos, in dem sich auch It's a Sin bei Stars Play abgespielt hat.
Ja, und es ist eine Serie, die ich komplett gesehen habe. Wow!
Ist auch kein Wunder.
Sie dauert nämlich in Gesamtspielzeit 90 Minuten.
Nee, es sind ein bisschen mehr, oder?
Ja, 95 glaub, oder
genau,
so.
Genau, also ich habe gesagt, es sind knapp 100 und es ist im Grunde genommen ist es auch ein Spielfilm und das ZDF hat es als mit dem Ausstrahlungskanal Neo jetzt aber schon ab heute in der Mediathek zu sehen.
24.05. läuft es bei ZDF Neo lineal und genau seit heute, 20.05. ist es komplett in der ZDF-Mediathek.
Genau. Und es sind sechsmal so 15 bis 20 Minuten ungefähr. Ist ein bisschen gewollt, das jetzt in so eine Serie zerteilt zu haben. Dadurch gibt es dann Cliffhanger und einen kurzen Abspann und so weiter und ist ein bisschen mehr so auf die auf das Häppchenkonsumverhalten der jungen Zielgruppe gerichtet. Es geht darin um eine junge Frau, die wohl so um die 20 herum ist, knapp über 20, heißt Charlie, wird gespielt von Lea Drinder, die vielleicht einige Leute kennen als die Babsi aus der Neuinterpretation der Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja,
also hat dann
zarte, junge, blonde, das
aber
erste.
Aber krassen Junkie hat die da gespielt. Ja. Also wirklich eine krasse Rolle
übrigens
da gespielt.
Ja, die Figur im Buch, die war 14, die erste jüngste Drogentote in Berlin damals. Das ist eine authentische Figur.
Ja, und das hat sie damals schon toll gemacht, also überraschend toll gemacht, weil sie ist eine sehr zierliche, sehr dünne, sehr liebliche Person als, als Frau. Und jetzt spielt sie Charlie, das ist eine so ungefähr 21-jährige Offenbacherin.
Woran hast du eigentlich gemerkt, ich bin ja hier aus der Gegend, ne, Frankfurt, Offenbach, Hanau, woran hast du eigentlich gemerkt, dass das ein Offenbach spielen soll?
Nur daran, dass es gesagt wurde.
Ja, aber wurde es gesagt?
Ja.
Ach Mensch, dann habe ich das überhört.
Ja,
ich habe an einer Stelle mal versucht, irgendwelche Kfz-Kennzeichen zu erkennen und dann war das aber irgendwie so unscharf geblendet, dass ich erst über die Literatur, also als ich dann über die Serie gelesen habe, erfahren habe, dass es ein Offenbach spielen soll.
Nee, es wurde einmal fällt der Begriff Offenbach so und auch mit Offenbach, aber ansonsten Dialekt findet da nicht statt.
Nee.
Also das sind alles hochdeutsch sozialisierte Menschen, die da leben.
Seit Martin Semmelrogge, Martin heißt er, ne? Mhm. Jerome. Neulich habe ich mit ihm ein Interview gemacht, grandios, für dieses Sat.1 Idioten Reality-Ding. Super Typ. Der hat mal in einem Polizeiruf in den 90er Jahren ein Offenbacher Kneipenwirt gespielt. Der spielte auch in so einer Hochhaussiedlung. Und Semmelrogge ist ja kein Hesse.
Nee.
Und der hat es so verkackt, dass ich eigentlich mir vorgenommen habe, als ich ihn am Telefon hatte vor ein paar Wochen, ich sagte, Herr Semmelrogge, haben Sie damals Frankfurter oder Hessisch oder Südhessisch gelernt? Oder wahrscheinlich hätte er sich eh nicht mehr daran erinnert, hat alles irgendwie verschwunden. Egal, mach weiter mit Offenbach.
Ja. Interessant schon mal, ein Ghetto-Stoff aus Offenbach zu machen. Nicht aus Berlin, nicht aus Köln, nicht aus München, sowas ist ja, das sind ja immer so diese klassischen Metropolen.
Spielt aber für die Erzählung keine Rolle.
Keine Rolle? Nee, finde ich trotzdem interessant. Also Charlie lebt in einer Plattenbausiedlung in Offenbach.
Wie oft haben wir jetzt eigentlich Offenbach gesagt in diesem Podcast? Müssen wir, glaube ich, als Suchbegriff noch als CEO-Wort noch einbauen.
Entschuldigen wir. Also in einer großen hessischen Stadt. Wohnt da mit ihrer bipolaren Mutter, die extrem verschuldet ist, gleichzeitig aber kaufsüchtig ist und selber prekär beschäftigt ist. Sie ist so eine Lieferdienstausfahrerin, die sich da selber ausbeutet.
Die Charlie, ne?
Genau. Er lebt also in einem komplett falschen Leben und erkennt währenddessen, dass sie auch noch im falschen Körper lebt, weil sie sich ihrer Weiblichkeit nicht nur nicht bewusst ist, sondern sie abstreifen möchte. Sie ist also eine non-binäre Person,
ja,
tendenziell sowas wie Transgender, das ist alles aber bei ihr noch nicht so ausdifferenziert. Also sie weiß nur, dass sie ihren weiblichen Körper nicht will, weiß aber auch, dass sie jetzt kein Mann sein möchte, sie möchte irgendetwas dazwischen sein oder beides zugleich. Das ist der Entwicklungsprozess, den sie durchmacht, und den macht sie halt in dieser Situation durch, in einer extrem prekären Lebenslage, gleichzeitig zu versuchen, sich ihrer sexuellen Identität bewusst und klar zu werden. Und das wird inszeniert von Kerstin Polter in den ersten drei Teilen, die so Sachen gemacht hat wie diese Jungerwachsenen-Serie oder Spätjugendlichen-Serie Wir.
Ah, zum hab ich Beispiel. Nicht gesehen. Hm.
Die letzten drei Folgen von Greta Benkelmann. Und das ist dann auch wieder ein Ausdruck dafür, dass es tatsächlich eine Serie ist, weil es zwei Regisseurinnen, die das machen. Das also von zwei Frauen gemacht, aber wichtiger ist, dass die Autorin oder der Autor, ich weiß nicht genau, welchen Geschlechts sich die Person zugehörig fühlt oder ob die Person sich noch eines Geschlechts zugehörig fühlt, heißt, warum habe ich den?
Leon Harlau.
Leon Harlau. Und erzählt damit.
Das heißt so wie unser Hund im Pass, der heißt auch Leon.
Leon, okay. Auch natürlich ist ein androgyner Name und erzählt so ein bisschen das ist, glaube ich, eine autobiografische Geschichte, weil diese Person ist irgendwo zwischen Leipzig und der Lausitz ebenfalls in so einer roughen Gegend, in der nicht heteronormative Biografien alles andere als gut ankommen, aufgewachsen. Und erzählt diese, ich glaube, ist mit der Charlie ein bisschen die Geschichte ihrer selbst oder zumindest teilweise ihrer selbst.
Also ich habe über sie ihn gelesen, er sie, man muss jetzt wirklich sagen, ich weiß gar nicht.
Die Person, man
sagt die Person, einfach die Person, ja, wie sagt man, wir sind so, also ich bin kein,
genau,
Pronomen, das ist ein Gender-Thema, irgendwie nicht so der absolute Ober-Experte.
Nee, einfach die Person.
Die Person schreibt auch selbst im Steckbrief, wie sie genannt werden will, wie sie er genannt werden will, und es ist so ein bisschen die eigene Geschichte, habe ich das Gefühl. Die Person ist jetzt Mitte 30, glaube ich. Und ja, ich finde es gut bei dieser Serie, dass wir praktisch so diesen, ich sage es schon wieder, Coming-of-Age-Prozess miterleben. Also, dass wir jetzt nicht mitten in das Leben von so einer non-binären Figur eintreten, sondern dass wir sozusagen diese Figur als junge Figur begleiten, wie sie sich sozusagen selbst entwickelt. Das finde ich das eigentlich Interessante an der Serie, neben anderen Aspekten.
Ja, wobei, also das Alter, das ist mehr so Coming of Sexes oder sowas. Mhm. Also es ist tatsächlich so, sie versucht sich ihre Rolle in einer Gesellschaft, die nicht die ihre ist, also in der sie auf allen Ebenen im Grunde genommen nur auf Ablehnung stößt, klarzukommen. Und weil diese Transperson Leon Harlau das so aus dem eigenen Erleben herausgeschrieben hat, ist die aus meiner Perspektive, ohne es zu wissen, ich habe auch schon alle meine Freundinnen und Freunde aus dieser Szene, die ich kenne, Szene klingt so geschlossen, also die ähnlich auf der Suche sind oder schon fündig geworden sind, habe ich gebeten, bitte schaut euch diese Serie an und sagt mir, ob meine Einschätzung richtig ist, weil ich finde, das ist eine glatte Eins, diese Serie. Mhm. Ich war richtig hingerissen von der Roughness, die in dieser Plattenbausiedlung transportiert ist, wird. Ich bin hingerissen von der Charakterzeichnung der verschiedenen Leute, die dort im Leben von Charlie eine Rolle spielen, die alle irgendwie mit sexueller Identität zu tun haben. Alle, ja, also so ein bisschen abweichen vom heteronormativen Mainstream.
Aber fandst du das, also es ist ein Figurenensemble, also diese Charlie, die wirklich von der Lea Drinder wieder super gespielt wird. Also man kann wirklich sagen, ich glaube, die ist jetzt 20 oder 21, der kann man, glaube ich, noch sehr, sehr viel erwarten. Die ist unfassbar gut. Die wird bald wahrscheinlich jeder kennen. Aber dieses ganze andere Figurenensemble, da gibt es dann so einen Typen.
Nicht zu viel sagen über die Typen, weil
sich
da echt viel entwickelt.
Ja, ne? Also sagen wir es so, bei, wie du schon sagst, viele Figuren haben mit ihrer Geschlechtsidentität so ein bisschen, ja, ihre Probleme, oder manche haben die Probleme auch schon überwunden. Und ich habe mich dann manchmal ein bisschen gefragt, ist es vielleicht ein bisschen zu didaktisch, dass es da sozusagen keine in Anführungszeichen normalen Charaktere gibt? Selbst ihre Tante, wo sie dann, für die sie arbeitet, ist ja auch in so einer nicht heterosexuellen Beziehung.
Doch, es gibt
also, es macht so ein bisschen die, ich weiß, es ist jetzt ein unpopuläres Statement, aber suggeriert das vielleicht die Serie so eine Welt, in der jeder irgendwie queer ist oder so?
Es gab gerade eine, ich glaube, es war eine Sterngeschichte, die gesagt hat, dass bis zu 75% aller Menschen sind mindestens bisexuell. So, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Umfeld, in dem sie sich aufhält, das hat sehr, sehr heteronormative Aspekte und sehr, sehr queere Aspekte. Tragende Rollen sind aber immer diejenigen hier, die einen überraschen. Und das ist halt zum Beispiel ihr bester Freund, ist eigentlich so ein klassischer Plattenbau-Babo, der mit so ausrasiertem Nacken sieht, der geht in die Muckibude und sowas.
Ja. Nimmt
sie zum Pumpen mit, hat aber gleichzeitig ganz fantastische weiche Seiten und ist damit halt nicht so stereotyp gezeichnet, wie das normalerweise der Fall ist, wenn Geschichten aus dem Plattenbau erzählt werden. Und das finde ich fabelhaft. Das ist natürlich so. Manchmal ist es ein bisschen drüber, manchmal ist die Szene ein bisschen zugespitzt. Manchmal ist es so, dass auf diesem engen Raum dieser Siedlung echt ein bisschen viel Diversität herrscht.
Ja, ja.
So.
Mhm.
Aber drauf geschissen.
Liegt auch an dieser Verdichtung auf 90 Minuten. Ne? Wenn du diese Folgenlänge von 6x15 Minuten hast, da muss ja auch jede Folge so ein bisschen eine Geschichte erzählen, einen kleinen Spannungsbogen haben. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, muss es eigentlich sein, dass diese Instant Drama, wir haben ja schon über das ein oder andere Format in dieser Länge jetzt gesprochen, hier gerade das ZDF engagiert sich ja da in die Richtung. Glauben die, dass sie das jetzt so machen müssen, weil die jungen Leute heute alle nur noch kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, weil man hätte, früher wäre das ein klassisches ZDF-kleines Fernsehspiel gewesen
von 90 Minuten. Aus meiner Sicht Antwort ja, das machen sie genau so. Das ist Snippet, das ist Snippet-Entertainment. Und das vielleicht funktioniert ja auch genau dadurch. Also ich glaube, also ich hätte das, wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich es sofort in einem Rutsch weggeguckt, weil ich finde, dass die Folgen aneinander angedockt haben und schlüssig waren dadurch.
Es stört fast, dass du dann immer wieder diesen Abspann und diesen Einstieg dann hast.
Genau, ne? Genau. Das waren die Cliffhanger waren nicht immer nötig. Und es ist auch tatsächlich so, wir haben es ja schon so ein bisschen so rausgeschält, dass durch die zwei Regisseurinnen, die daran teilhaben, dass es auch wirklich als Serie konzipiert war. Dazu muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, dass der vierte bis sechste Teil von der Greta Benkelmann abfallen, was das Niveau betrifft, weil ich finde, vorher haben sie es geschafft, alle Arten sexueller Identitäten relativ wertfrei einfach zu zeigen, wie sie sind, also ohne da jetzt mit Klischees zu arbeiten, sondern einfach mit Sichtweisen und Perspektiven. In der dritten, vierten, fünften Folge gibt's ab und zu mal so Momente, wo es ein bisschen plakativ wird, wo zum Beispiel irgendjemand hat in irgendeinem Büro plötzlich Bilder von Tieren hängen. Und dann kommt die Charlie kommt da rein und sagt so, oh, das ist ein süßes Bild, was ist denn das? Und da sagt er halt so, ja, das sind Fische, die können ihr Geschlecht wechseln.
Hm.
So, ja. Das ist einfach bescheuert.
Didaktisch.
So, das ist didaktisch, das ist einfach, das ist ein bisschen fall to the floor, da wollte man halt mal ein bisschen was draufsatteln, damit es auch wirklich jeder checkt, es geht hier um Abweichung vom heterosexuellen Normbereich. Das kann man sich sparen, ist aber auch, weil es wirklich nur ab und zu mal passiert, vielleicht auch einfach dem Bedarf geschuldet, dass das auch bei allen Leuten ein bisschen triggern soll. Also wenn das eine Serie ist, die nicht nur in Anführungszeichen Szene geguckt werden soll, ist es ganz gut, auch mal einfach ein bisschen Futter dabei zu geben. Vielleicht funktioniert Fernsehen einfach so, aber ich finde, das stört mich dabei gar nicht.
Ich fand's gut und ich habe, es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil ich habe dann noch so ein Essay gelesen von dieser Leon H. Lau, der da schreibt, dass ja so non-binäre oder Transgender-Figuren immer nur so als exotisches Element oder gerne auch mal als Mordopfer in deutschen Filmen oder Serien auftreten. Und gerade dieses Wort Mordopfer hat mich getriggert, weil es ja schon ganz schön fies zu sagen, wir haben hier so eine non-binäre Figur oder Transgender-Figur und die liegt aber natürlich in der ersten Szene tot im Kanal.
Mhm.
Und das ist ja schon ganz schön feindlich eigentlich.
Kann sein,
ohne
ja?
es vielleicht jetzt irgendwie
zu wollen,
bewusst
ne?
zu sein, aber ja. Es zeigt so ein bisschen, wie man diese Figuren ansieht. Und tatsächlich, wir haben ja jetzt öfter mal schwule Figuren in Filmen oder Serien, wo eben diese geschlechtliche Orientierung nicht thematisiert wird. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt gegenüber den früheren Zeiten. Aber non-binäre Figuren, die ja, geschweige denn non-binäre Figuren, die nicht erklärt werden in ihrer Geschlechtsidentität, hat man tatsächlich noch nie gesehen.
Total selten. Also es gab halt das, was man früher so Transen genannt hatte, die kommen immer mal wieder vor. Das sind also Drag Queens, die halt aber dann oftmals auch Dekor sind. Also hier Lars Eidinger hat mal eingespielt in einem...
Der Tod macht Engel aus uns allen.
Sowas.
Polizeiruf mit Matthias Brandt, großartig.
So, das passiert immer mal wieder. So, es ist aber, was du sagst. Es ist halt eher Accessoire ganz oft. Und hier steht sie im Mittelpunkt. Aber auch im Umfeld von Figuren, die sie halt so einbetten. Also ganz toll fand ich zum Beispiel auch die Mutter, gespielt von Bärbel Schwarz, die sehr darum kämpft, dass sie eine Tochter geboren hat und ihr auch immer sagt, so, du hast so tolle Brüste, mach das doch nicht kaputt und so.
Ja.
Und ihr damit halt immer wieder von hinten in die Beine grätscht in ihrem Selbstfindungsprozess. Und das macht die aber toll, weil die ist halt gleichzeitig ja selber so ein sozial kodiertes Wrack.
Ja, so eine labile Persönlichkeit. Ja.
Genau, die arbeitet, glaube ich, nicht, die ist kaufsüchtig, die ist bipolar, die hat alle möglichen Probleme am Hacken. Und dann fällt auch noch ihre einzige Tochter aus dieser Rolle, die sie ihr die sie 20 Jahre in ihr aufgebaut hat. Und macht sie zusätzlich kaputt. Und das sind alles Dinge, da, wo man sich wünschen würde, dass sie über ein wirklich, wirklich schönes Finale hinaus, also ein wirklich originelles, interessantes Finale hinaus, noch weiter erzählt wird. Weil ich würde gerne wissen, wie geht diese Rowena, wie geht die langfristig damit um, dass ihre Tochter plötzlich nicht mehr ihre Tochter ist, sondern eine non-binäre Person.
Stimmt, man könnte die Serie eigentlich fortsetzen.
Genau, ich hoffe es tatsächlich. Ich finde, Fortsetzungen sind manchmal echt ein bisschen wohlfeil, aber das Potenzial hier ist jedenfalls gegeben, weil alle Charaktere hier drin machen Entwicklungen durch, die aber auf 90 Minuten oder 100 Minuten natürlich nur ansatzweise
erzählt. Es ist klar, die Charlie bekommt natürlich mehr Screentime und die wird halt von der Lea Dietrinder halt super gespielt, da könnte man ewig zugucken. Aber die anderen Figuren, die könnten schon ein bisschen mehr Raum noch vertragen, um interessanter noch zu werden, neben ihrer grundsätzlichen Anlage.
Genau. Klar. Ob sie ihre Hip-Hop-Karriere schaffte. Hip-Hop spielt nämlich eine große Rolle, weil sie rappt jetzt auch nicht schlecht, aber man merkt, dass es halt so an diesen sogenannten sozialen Brennpunkten, da ist halt eine der ersten Ideen, die Leute haben, um aus ihrem Loch rauszukommen, ist halt, ich werde Rapper oder Rapperin. Ja, und das macht sie auch und sie schreibt halt ihre Gedanken in Raps.
Das fand ich ein bisschen aufgesetzt, ihre Lyrik. Das war jetzt nicht schlecht, aber ich sag, Leute, wenn ihr eine Serie über junge Rapper in Deutschland sehen wollt, dann schaut euch Almost Fly an, worüber wir im letzten Podcast gesprochen haben. Eine Serie, die mir so unheimlich viel Spaß gemacht hat und das ist hier in Becoming Charlie eher ein Randaspekt.
Nee, es ist ein Randaspekt, aber es zeigt auch, sie kann das nicht. Also sie ist da nicht gut drin.
Ja,
also
du meinst, versucht es aber trotzdem. So gemacht
das ist bewusst so gemacht aus meiner Perspektive.
Das ist ungelenk
rappt. Genau. Sie denkt sich halt als Teil dieser Subkultur, wenn Leute wie ich ihre Gedanken aufschreiben, dann machen sie das als Rapperin. Mhm. Und das macht sie. Und sie kann es aber nicht besonders gut und schreibt eigentlich eher Gedichte darüber und so. Und genau das ist das kommentiert, finde ich, auch ein bisschen der Umgang, also diese Selbstreflexion der Menschen in diesen Umfeldern, wie die mit ihrer eigenen Problemlösung, welche Problemlösungsstrategien die sich selber geben. Und dann ist es halt Plattenbau, Gangster-Rap, fertig. Und das versucht sie auch. Also nimmt das sozusagen diese Möglichkeit wahr, aber scheitert daran, weil das echt nicht gut ist, was sie macht und sie wahrscheinlich auch nie damit irgendwie vors Mikro gehen wird. Mhm. Und das gibt dem Ganzen nochmal, davon abgesehen, dass der Soundtrack dann dadurch natürlich ein bisschen hip-hoppig wird, gibt dem das auch nochmal so eine gewisse Unmittelbarkeit, die ich nicht schlecht finde, zumindest als Hip-Hop-Fan.
Super, also von uns durchaus eine Empfehlung, hat man schnell durchgeschaut, Becoming Charlie in der ZDF-Mediathek, jetzt ab heute schon verfügbar.
Wieder 5 Sterne, ich habe schon zweimal 5 Sterne heute, und einmal so 4 vergeben.
Sind wir heute, obwohl wir ja so ein bisschen Embargo-Probleme hatten schon ein, zwei Serien uns überlegt, aber wobei Embargo hatten wir auch beim letzten Mal, ne? Schlange von Essex hätten wir ja gerne das letzte Mal schon gemacht.
Du kümmerst dich ja immer
um Embargo,
mir sind Embargos
egal. Ich bin ja so, fürchte immer the long arm of the law.
Naja, du fürchtest vor allem, weil du durch deine Arbeitgeber, die sich da stärker dran halten müssen.
Ich muss mich ein bisschen mehr an Embargos halten.
Ich wollte das nicht kleinreden, sowas, aber mir sitzt da niemand im Nacken.
Ja, the lonesome journalistic cowboy Jan Freitag, Einzelkämpfer und Outlaw in Sachen
Embargos. Was wollen die mir denn haben, wenn die mir was visuell zur Verfügung stellen und ich unterschreibe nichts, dann kann ich darüber schreiben, fertig.
Genau, du bist eher so wie der Jake Adelstein in Tokyo Vice, ne?
So, ja,
bist,
aber ich habe
du willst so mehr wissen als
ich habe nicht so einen texanischen Akzent in meinem Japanisch. Okay.
Gut, damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik der Screenshots. Ihr wisst, am Ende sagen Jan und ich noch reden kurz über irgendein Ding aus dem Fernsehen, aus dem Streaming, aus den Mediatheken, die uns persönlich besonders positiv oder negativ in den letzten 2 Wochen aufgefallen sind, ohne dass der andere das unbedingt geguckt haben muss. Meistens ist es auch so. Jan, was ist denn dein negativer Screenshot dieses Mal?
In aller Kürze, weil wir wollen ja auch gar nicht so sehr Inhaltsangaben machen dabei, sondern wirklich nur sagen, was sei nicht mehr so ein bisschen Stichwort, dadurch auf den Punkt. Ich habe es nicht gesehen, weil es noch nicht zu sehen ist. Es heißt All Together Now, ist eine Gesangsshow von Sat.1, die am nächsten
Freitag... Ich habe den Trailer gesehen.
Du hast ihn gesehen? In der nächsten Woche startet. Und weil Sat.1 wirklich gar nichts mehr einfällt, wie sie die Menschen über Blödsinn aus Subkulturen mit Menschen, denen es scheiße geht, haben sie jetzt gesagt, wir machen einen Gesangskontest mit einer Jury, die aus 100 Personen besteht.
Ja, und das sind aber alles Musiker und die stehen auf einem riesigen Balkon in so kleinen Logen. Ich habe den Trailer gesehen, das sah eigentlich ziemlich geil aus.
Ja, okay. Ich denke mir so, wenn einem nichts mehr einfällt, was man machen soll, dann kippt man einfach das Fünffache vom Vorigen drauf und hofft, dass dadurch ein paar
das
Leute daran lecken.
Das ist international wohl schon in Italien sehr erfolgreich. Irgendwie, ich weiß nicht, auch noch ein großer Fernsehmarkt, England oder USA. Das ist sozusagen so ein MeToo Produkt, ein Showkonzept. Also vorne singen Leute auf der Bühne. Ich glaube, sie haben nur 30, 50 Sekunden Zeit.
Ja.
Und in der Jury, diese 100 Leute stehen praktisch auf dem Balkon und die Wertung fällt praktisch so aus. Jeder, das sind alles bekannte Songs und die wissen auch, welche Songs das sind. Und je nachdem, wie viele Leute einsteigen in den Gesang von den Juryleuten, dann hast du dann praktisch so ein, im besten Falle so ein Chor der 100. Und die haben da, ich war auf einer Veranstaltung von ProSieben Sat.1, wo sie es vorgestellt haben, neben vielen anderen Sachen. Und die haben da so einen Trailer gezeigt. Und der Trailer, wahrscheinlich natürlich der Höhepunkt aus der Staffel, keine Ahnung. Der Trailer war wirklich geil. Also du hast, die haben da ein gutes Gefühl rübergebracht. Trotzdem kann es natürlich sein, die Show-Idee von All Together Now ist ziemlich krude und ob das dann auf Strecke funktioniert, muss man
halt
mal sehen.
Also gut, du hast schon was gesehen, ich habe noch nichts gesehen. Ich finde allein schon die
ist
Idee
ein bisschen natürlich auch bisschen super peinlich. Arrogant von dir. Du hast einfach nur die Idee gesehen und nimmst es als negativen Screenshot.
Finde ich völlig legitim. Also gerade weil Sat.1 macht wirklich mittlerweile zu 99,876% nur noch Müll. Und wenn die dann sowas machen, also das Casting-Konzept dahingehend aufblähen, dass sie die Jury verzwanzigfachen, dann denke ich mir, macht das, vielleicht finden sich ja immer noch Leute, die so einen Deppenkram gucken. Ich gucke das nicht, auch wenn der Trailer geil war.
Schön. Ja, kommen wir zu meinem negativen Screenshot. Das war die Serie, die wir eigentlich als Hauptthema schon so fast irgendwie uns geeinigt drauf hatten, bis ich dann mir die erste Folge angeguckt habe und dann gesagt Jan, bitte lass uns das nicht machen. Es geht um die Serie The Time Traveler's Wife, die ist letzten Montag bei Sky gestartet. Am kommenden Montag gibt es Folge 2 von 6. Das ist eine Literaturverfilmung von einem Bestseller, der auch hochgelobt ist, von Audrey Niffenegger. Das ist 2009 schon mal Time Traveler's Wife mit Rachel McAdams und Eric Bana fürs Kino verfilmt worden. War ein Kassenhit, aber bei der Kritik nicht gut angekommen. Und jetzt ist das Ganze nochmal als magische Liebesgeschichte mit Claire, mit dieser Claire, die von Rose Leslie aus Game of Thrones, die Ygritte, gespielt wird. Und Henry ist der andere Typ, Theo James. Und dieser Henry ist aber ein Zeitreisender, der ständig aus jeder Szene mit seiner Frau irgendwie auf einmal verschwunden ist und dann nackt in irgendeiner anderen Zeit wieder auftaucht und da ist völlig desorientiert. Und die ganze Geschichte hat wohl in Literaturform so ihren Reiz. Es geht um diese Verwirrung in dieser Beziehung und den Versuch, eine solche Beziehung überhaupt zu führen mit jemand, der ständig auftaucht und wieder weg ist. Aber es war, ich weiß nicht, ob du reingeguckt hast, Jan, es hat mich so angenervt. Also mich hat dieser Henry, dieser Theo James spielt den total genervt. Das ist so ein Schönling. Und Rose Leslie ist ja eigentlich ganz gut, aber ich fand das, es war so unglaubwürdig, das Ganze. Und ich hab dann auch mal geguckt, die Serie hat auch bei Rotten Tomatoes 50% bekommen, was ein eher schwacher Wert ist. Also wahrscheinlich wird diese Verfilmung, also diese Serienverfilmung von The Time Traveler's Wife auch wieder als misslungen in die Geschichte eingehen. Dann müssen wir vielleicht noch einen dritten Versuch abwarten, wenn dieser wohl wirklich sehr gute Roman nochmal adaptiert wird. Du hast gar nichts gesehen?
Ich habe nichts gesehen und es ist aber natürlich auch so, also wenn dir dramaturgisch nichts einfällt, dann such dir eine eine Zeitmaschine oder jemanden, der in der Zeit reisen kann. Lass jemanden an Amnesie erkranken.
Wir haben eine Serie besprochen, letztes Mal oder vorletztes Mal, wo es gut funktioniert.
Genau, kann passieren sowas, aber das ist ein bisschen, auch ich habe das Wort heute schon dreimal verwendet, das ist einfach ein bisschen billig und wohlfeil. Also deswegen ist die Fallhöhe ist relativ hoch dabei.
Die Zeitreise ist erzählerisch überstrapaziert.
Genau, lass uns Albert Einstein fragen, Zeitreisen ist echt eine schwierige Kiste so und dass sie trotzdem so beliebt ist.
Aber möglich, nur wir bringen die Energie dafür nicht auf, haben mir Freunde und Bekannte erklärt, die von Physik richtig viel Ahnung haben.
Genau, wir brauchen Antimaterie. Wir brauchen richtig viel Antimaterie.
Gut, ich habe von Physik überhaupt keine Ahnung. Und damit kommen wir zu deinem positiven Screenshot.
Ja, das ist allerdings nur im Netz zu sehen. Also am besten sowas bei YouTube oder sowas. Das heißt, vielleicht hast du davon gehört, Herr Strache fährt nach Ibiza.
Und ich kenne Herrn Strache, glaube ich.
Ja, also Heinz-Christian Strache, einen der korruptesten Politiker der Menschheitsgeschichte, der damals halt beim Ibiza-Video nochmals extra über seinen Rechtsradikalismus
hinaus ehemaliger österreichischer Vizekanzler
Berühmtheit erlangt hat und eine Journalistin von einem Newsportal namens Puls24 namens Corinna Milborn ist mit dem für eine Dokumentation zurück nach Ibiza gefahren an diesen Ort und hat das 52 Minuten lang begleitet und nebenbei auch noch ein Interview mit ihm geführt, wo sich dieser Mann nochmals komplett selbst entlarvt und abermals selbst verzwergt. Und das ist ganz toll, das anzuschauen.
Und dem wollte wahrscheinlich kein Sender eine Plattform geben, weswegen das jetzt nur bei YouTube läuft.
Kann sein. Nee, der ist mittlerweile, der wird schon, also auch im ORF und sowas ist der wieder Talkgast. Also wird natürlich jetzt, ist gerade 3 Jahre her, die Ibiza-Affäre sowas, also das ist die Veröffentlichung des Videos. Deswegen ist er schon Teil des politischen Diskurses. Ich weiß keine Ahnung, warum das. Ich weiß auch nicht genau, was Puls24 für ein, ich glaube, die sind ein bisschen angedockt ans ORF. Damit also nicht ganz klein. Und diese Corinna Milborn, ich kannte die vorher nicht, fragt extrem hart und präzise nach. Also das ist kein Trash-Format. Und nur weil da 24 dahinter ist und das oftmals halt so Instant-News-Geschichten sind. Ich finde, es ist hochinteressant, das zu sehen. Man kann es gut bei YouTube anklicken. Und es ist wirklich, es ist auch also aus journalistischer Sicht ebenso unterhaltsam wie gehaltvoll.
Mhm, super. Ja, schließe ich mit meinem positiven Screenshot und das ist, der lief gestern am Donnerstag, was haben wir heute, 20., also am 19. im Hessenfernsehen und zwar war das die Übertragung von der Heimkehr der Euroleague-Sieger von Eintracht Frankfurt. 18 Uhr beginnend mit der Landung der Maschine auf dem Frankfurter Flughafen und da 200.000 Leute in der Stadt waren, Fans so wie ich, ich war allerdings nicht hier, ich habe das Ganze am Fernsehen verfolgt, hat es dann 3 oder 4 Stunden gedauert, bis der Autokorso die 4 oder 5 Kilometer bis zum Römerberg, bis zum Rathaus zurückgelegt hatte. Und es war sozusagen Slow-Motion-TV in seiner besten Art, weil überall wurden sinnbefreite Interviews geführt oder Reporter hängten sich in Cabrios oder liefen neben den Autos her, um irgendwelche Stimmen einzufangen und das Ganze war freudetrunken. Es hat gewittert, der Regen prasselte nieder, alle Leute haben sich weiter gefreut. Es war einfach ein großartiges Stück Fernsehen und für uns ist es die Gelegenheit, Eintracht Frankfurt hier als Suchbegriff in unsere Podcast-Namen mit einzulegen, weswegen wir vielleicht als Clickbait noch ein paar mehr Hörer bekommen, aber ich bin 1980 bei dem letzten Europapokalsieg der Eintracht, damals UEFA Cup, Fan geworden, als kleiner Junge.
Auch so ein Modefan?
Nee, naja, wie man halt Fan wird in dem Alter, ne? Wurde auch im Fernsehen übertragen.
Weil es die Eltern einem sagen,
na, du die bist Eltern jetzt
St. Pauli-Fan?
Ja, bei mir hat sich im Haus niemand für Fußball interessiert, deswegen musste ich ein bisschen länger warten. Aber 42 Jahre später haben wir jetzt auch wieder einen tollen Pokal daheim stehen und das freut mich. Deswegen musste ich das heute einfach.
Ja, machen. Ich freue mich auch für dich auch. Glückwunsch nochmal an dich und deine Boys.
Alles klar. Ja, Jan, möchtest du noch ein Schlusswort äußern zu unserem heutigen Podcast? Nein. Oder?
Nein, you'll never walk alone,
sage ich nur. Es ist aber auch super, dass du nicht gehustet hast, weil du kamst hier stark hustend an vorhin und ich habe schon gedacht, das wird heute nichts, aber du hast es irgendwie niedergewürgt.
Oder ich habe es einfach weggefaselt.
Weggefaselt. Ja, alles klar. Ja, Jan, dann treffen wir uns wieder in 2 Wochen und mit 3 neuen spannenden Themen.
Hoffentlich spannend, ja. Ich freue mich drauf.
Und dann sagen wir fürs Erste, ach so, wir dürfen natürlich wieder nicht vergessen, lasst uns ein paar Likes, ein paar Kommentare in den Abspielstationen, in eurem, wo auch immer ihr uns hört, zurück. Schreibt uns eine Mail, falls ihr Fragen, Anregungen habt. Aber wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Immer.
Bis dann.
Adios.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.